Herzlich willkommen zum Podcast Recht Technisch, heute moderiert von Michael Horak und Philipp Agasokleus.
Ich bin Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Binder Krösswang und auf geistiges Eigentum und IT-Recht spezialisiert.
Ich bin Philipp Agasokleus und arbeite als Rechtsanwaltsanwärter im selben Team wie Michael.
Wir wollen uns heute mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen beschäftigen. Und zwar deshalb, weil es im Jahr 2016 eine damals ganz neue Richtlinie der Europäischen Union zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gegeben hat. Diese wurde 2018 in das österreichische Recht umgesetzt. Seither sind 6 bis 7 Jahre vergangen und das ist ein guter Zeitraum, um ein erstes Zwischenresümee zu ziehen, Erfahrungswerte sich zu überlegen, Learnings, die wir auch gemacht haben in dieser Zeit. Und außerdem, ganz aktuell, gibt es eine ganz neue Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu diesem Thema, über die wir heute auch berichten wollen.
Zum Einstieg fragen wir uns erst einmal, was überhaupt als Geschäftsgeheimnis geschützt sein kann. Geschäftsgeheimnisse sind geschäftliche Informationen, die nicht rein privater Natur sein dürfen. Es müssen geheime Informationen sein, die nicht allgemein bekannt sind. Darunter fallen auch komplexe Informationen. Das sind solche Informationen, die zwar aus bekannten Informationen auch zusammengesetzt sein können, die aber in ihrer konkreten Zusammensetzung oder Anordnung nicht bekannt sind. Die Informationen müssen von kommerziellem Wert sein, weil sie geheim sind, dürfen also nicht rein ideellen Wert haben. Sie müssen irgendeinen Wert für das Unternehmen haben, der jetzt schon besteht oder sich in Zukunft verwirklichen kann. Und die Informationen müssen Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sein.
Im Gesetz sind diese Kriterien sehr abstrakt dargestellt. Wirklich vorstellen kann man sich nur etwas, wenn man konkrete Beispiele für Geschäftsgeheimnisse nennt. Und in den vergangenen Jahren haben die Gerichte ja schon einige Entscheidungen erlassen, aus denen wir lernen können, was konkret Geschäftsgeheimnisse sein können oder auch nicht. Der häufigste Fall, der uns in der Praxis begegnet, sind Daten von Kunden. Sehr häufig ergibt sich das Problem daraus, dass Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen, zu einem Wettbewerber wechseln oder sich auch selbstständig machen. Und dann natürlich die bestehenden Kontakte aus ihrer früheren geschäftlichen Tätigkeit verwenden, diese ansprechen und versuchen, neue geschäftliche Beziehungen aufzubauen. Und jedes Unternehmen reagiert natürlich sehr sensibel darauf, wenn die eigenen Geschäftskontakte und Kunden angesprochen werden. Grundsätzlich sind aber Kundendaten und auch der Kundenstock noch nicht geschützt. Das ist noch kein Geschäftsgeheimnis. Sobald aber zusätzliche Informationen zu den Kundennamen oder auch Kontaktdaten dazukommen, liegt sehr häufig ein Geschäftsgeheimnis vor. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn zusätzlich zu dem Namen des Kunden auch noch seine Bestellungen, sein Bestellverhalten oder auch Preise, die ihm gewährt werden, in einer Liste enthalten sind, dann ist das schon ein Geschäftsgeheimnis, das Schutz genießen kann. Auch alle technischen Informationen, also zum Beispiel Passwörter oder Login-Daten zu Datenbanken sind Geschäftsgeheimnisse. Ebenso ist auch der Quellcode eines Computerprogramms als Geschäftsgeheimnis geschützt, wenn er nicht frei zugänglich ist. Technische Formeln sind, glaube ich, sehr naheliegend Beispiele für Geschäftsgeheimnisse. Genauso Konstruktionszeichnungen, das war ein anderes Beispiel aus der Judikatur. Vielleicht nicht ganz so naheliegend ist, dass auch Informationen über Schwierigkeiten eines Unternehmens geschützte Geschäftsgeheimnisse sein können. Ein Beispiel dafür wären Produktionsprobleme eines Unternehmens oder auch Zahlungsschwierigkeiten. Das ist vielleicht deshalb überraschend, weil Geschäftsgeheimnisse meist positiv konnotiert sind. Man denkt an einen Vorteil aus einer technischen Innovation beispielsweise, der nur einem bestimmten Unternehmen zur Verfügung steht und den die Konkurrenten gerade nicht kennen. Aber auch Schwierigkeiten, also zum Beispiel Zahlungsschwierigkeiten, möchte man natürlich geheim halten, trifft vielleicht auch Schutzmaßnahmen, gerade um diese Informationen zu unterdrücken. Und wenn sie ans Tageslicht kommen, dann haben sie auch einen wirtschaftlichen Nachteil. Also es besteht ein wirtschaftliches Interesse, dass diese Informationen nicht bekannt werden. Wo allerdings dann die Grenze zu ziehen ist zu Informationen, die man nicht geheim halten kann und die keinen Geheimnisschutz genießen, das liegt bei vor allem strafrechtlich relevanten Tatsachen. Also Straftaten, die im Rahmen eines Unternehmens begangen wurden, die kann man nicht geheim halten unter dem Schutz des Geschäftsgeheimnisses. Das war auch tatsächlich ein großes Thema, als die Richtlinie vor 2016 verhandelt und dann letztlich erlassen wurde. Es gab damals große Bedenken, dass unter dem Vorwand des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen Whistleblowing oder Investigativjournalismus behindert werden sollen. Es wurde in die Richtlinie auch eine eigene Regelung aufgenommen, dass solche Untersuchungen im öffentlichen Interesse nicht behindert werden dürfen. Und mir ist auch aus der Praxis der letzten Jahre kein einziges Beispiel bekannt, wo das ein Problem geworden wäre. Aber hier besteht eben eine Grenze, wo Informationen durch ein Unternehmen zwar geheim gehalten werden möchten, aber kein rechtlicher Schutz daran besteht.
Aus der Praxis haben sich gewisse Problembereiche, die Unternehmen bei ihrem Geschäftsgeheimnisschutz haben, herauskristallisiert. Dabei bieten sich aber natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten, die wir hier nahelegen möchten. Viele Unternehmen tun sich bei der Konkretisierung ihrer Geschäftsgeheimnisse schwer. Und letztlich muss einem Richter bewiesen werden, dass ein Geschäftsgeheimnis vorliegt im Ernstfall. Und da ist es auch besonders wichtig, dass klar ist, was das Geschäftsgeheimnis überhaupt ist. Man sollte das Geschäftsgeheimnis möglichst genau umschreiben, damit auch jeder weiß, was überhaupt geschützt sein soll. Und der eingeweihte Personenkreis, dem diese Informationen zur Verfügung gestellt werden, der sollte möglichst kontrolliert und klein gehalten werden, um das Geheimnis als solches zu bewahren.
Eine der Voraussetzungen, um überhaupt gesetzlichen Schutz für Geschäftsgeheimnisse zu erlangen, sind effektive Schutzmaßnahmen. Das Gesetz sagt uns nur, dass diese angemessen sein müssen, ohne uns näher zu erklären, worin die Angemessenheit bestehen soll oder wie man diese messen kann. Es wird hier oft die Ansicht vertreten, dass die Angemessenheit sich nach der Art des Geschäftsgeheimnisses, der Branche und auch der Größe des Unternehmens richtet. Das kann zu der etwas absurden Situation führen, dass besonders wertvolle und wichtige Geschäftsgeheimnisse sehr hohen Anforderungen unterliegen und banalere, weniger wertvolle Geschäftsgeheimnisse leichter Schutz bekommen, weil die Hürde für die angemessene Maßnahme niedriger angesetzt wird. Das ist zwar unbefriedigend, und ich kenne auch noch keine Gerichtsentscheidung, die das so hart gesagt hat. Aber es ist davon auszugehen, dass, wenn es darauf ankommt, ein Gericht das auch so beurteilen könnte. Darauf müssen sich Unternehmen einstellen. Die Schutzmaßnahmen müssen nicht nur tatsächlich bestehen und wirksam sein, sondern sie müssen auch kaufmännisch sinnvoll sein. Das ist wieder eine Hilfe für das Unternehmen, weil man nicht immer die allerstrengste Maßnahme, die technisch zur Verfügung steht, ergreifen muss, sondern sie eben in Relation zum wirtschaftlichen Wert auch setzen kann. Es gibt hier viel Raum für Argumentationen. Man muss einem Richter aber konkrete Maßnahmen aufzeigen und auch nachweisen können, dass diese eingehalten werden. Idealerweise sollten die Maßnahmen auch laufend überprüft, hinterfragt und aktualisiert werden. Was fatal enden kann in einem Gerichtsverfahren, ist es, wenn Sicherheitslücken auftreten, wenn nachgewiesen werden kann, meistens vom vermeintlichen Verletzer, dass zwar Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich eingeführt wurden, diese aber nicht konsequent eingehalten werden, dann fehlt es an einer durchgängigen Geheimhaltungskette und die Schutzmaßnahmen können daran scheitern, dass schon gar kein Geschäftsgeheimnis vorliegt. In der Praxis eines vor allem größeren Unternehmens ist es sehr wichtig, dass verschiedene Abteilungen gut miteinander koordiniert werden, abgestimmt agieren. Betroffen sind hier vor allem die IT-Abteilung, aber auch die HR-Abteilung, weil diese ja mit den Mitarbeitern arbeitet. Und der Mitarbeiter ist erfahrungsgemäß das größte Sicherheitsrisiko, nicht Hacker, die von außen eindringen. Und natürlich die Rechtsabteilung ist auch gefragt oder die Juristen in einem Unternehmen.
Die erste der drei Säulen angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist die der vertraglichen Schutzmaßnahmen. Man kann vertragliche Maßnahmen zu verschiedenen Anlässen setzen, insbesondere bei Dienstverträgen und bei Vereinbarungen über Diensterfindungen, eben weil der Dienstnehmer ein großes Risiko für Geschäftsgeheimnisse darstellen kann. Genauso aber bei der Geschäftsanbahnung mit Kunden und Geschäftspartnern, bei der Forschung und Entwicklung, beim Outsourcing, bei der Auftragsdatenverarbeitung, weil auch personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO geheime Informationen darstellen können, aber auch bei Konzern- und Intercompany-Strukturen, weil dort sich die Beteiligungsverhältnisse ändern können und wenn dort keine vertraglichen Maßnahmen getroffen werden, Probleme entstehen können. Und zu guter Letzt das Beispiel der Kooperationsverträge. Also überall, wo Informationen übergeben werden, sollte man auch vertraglich mitdenken. Wie können nun Geschäftsgeheimnisse vertraglich geschützt werden? Eben durch eigene Vereinbarungen, also klassische NDAs, oder durch Vertragsklauseln in Vertragswerken, die andere Dinge betreffen. Bestenfalls sollen Geheimhaltungsverpflichtungen keine Befristungen haben. Es gibt einen Anknüpfungspunkt zum Konkurrenzverbot im Angestelltengesetz.
Konkurrenzverbote dürfen maximal ein Jahr betragen, damit Mitarbeiter in ihrem beruflichen Fortkommen nicht zu lange behindert werden. Klauseln zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen können unbefristet sein. Es gibt hier zwischen diesen beiden vertraglichen Bestimmungen überhaupt keinen Widerspruch.
Soweit möglich sollte man auch vertraglich abgrenzen, was geheime Informationen sind und was zum Erfahrungswissen des Arbeitnehmers gehört. Man sollte in Verträgen keine Catch-all-Klauseln verwenden, weil sie zu vage sind und eben das Geschäftsgeheimnis nicht genug konkretisieren, was dann später vor Gericht negative Auswirkungen haben kann. Man kann in Verträgen auch darauf verweisen, dass Informationen als geheim gekennzeichnet sind, kann dort die Kennzeichnungsart festlegen oder auch bestimmen, dass Informationen gar nicht als geheim gekennzeichnet sein müssen, um als geheim behandelt werden zu müssen. Man kann auch durch Beispiele konkretisieren, also zum Beispiel vertrauliche Informationen aus Projekten, aus gewissen Bereichen, gewisse Formeln und dann mit insbesondere ein anschauliches oder mehrere anschauliche Beispiele anführen. Auch dynamische Verweise empfehlen sich, zum Beispiel auf interne Schulungen, auf Weisungen des Arbeitgebers oder auf Verzeichnisse, in denen die Geschäftsgeheimnisse abgebildet werden.
Die zweite Säule von Schutzmaßnahmen für Geschäftsgeheimnisse sind organisatorische Maßnahmen. Da denkt man in Unternehmen in erster Linie an ein Berechtigungsmanagement. Das können Zugangsschranken sein zu bestimmten Einrichtungen, zum Beispiel zu einem Labor oder auch zu einer bestimmten Abteilung, der IT-Abteilung. Da sollte vielleicht nicht jeder hineinspazieren können. Genauso natürlich auf dem Server eines Unternehmens. Nicht jeder Mitarbeiter muss jede Datei abrufen können. Das sollte, je größer das Unternehmen ist, desto besser sollte das überlegt werden. Dieser Grundsatz Need to Know ist seit langem bekannt und auch sehr wichtig für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Ein sehr neues Thema begleitet uns seit nun etwas mehr als 2 Jahren, nämlich künstliche Intelligenz, die plötzlich quasi über Nacht über uns hereingebrochen ist. Systeme wie ChatGPT und schon etwas länger Übersetzungstools sind ein grundsätzlicher Risikofaktor, wenn wir an Geschäftsgeheimnisse denken. Für viele Mitarbeiter sind das natürlich sehr praktische Tools, die in der Arbeit gut eingesetzt werden können, die auch ja zu Effizienzsteigerungen führen und die man grundsätzlich natürlich nutzen sollte. Man muss nur mit Bedacht an die Sache herangehen und sich genau überlegen, was denn dieses System mit den Daten, die ich dort eingebe, auch tatsächlich macht. Sehr oft weiß man es nicht. Es gibt auch oft unterschiedliche Varianten, zum Beispiel ein Bezahlsystem, das dann keine eingegebenen Daten speichert und die sind dann auch für niemand anderen abrufbar. Die frei verfügbaren Gratisversionen, die sind aber oft riskant und oft weiß man auch einfach nicht genau, was dann passiert. Da sollte man Awareness schaffen im Unternehmen. Die Mitarbeiter müssen sich dieses Risikos bewusst sein. Jedes Unternehmen sollte daher heute eine Policy für den Umgang mit künstlicher Intelligenz haben und das muss auch dokumentiert werden. Im Ernstfall muss also nachvollziehbar sein und es muss möglich sein, einem Richter Beweise vorzulegen, welche Policy ein Unternehmen eingeführt hat und dass diese Policy auch grundsätzlich eingehalten wird. Alle diese Überlegungen gelten natürlich auch für andere organisatorische Schutzmaßnahmen. Wie immer hängt der Erfolg eines Gerichtsverfahrens davon ab, welche Beweise man vorlegen kann. Und deshalb ist es wichtig, Schulungen, die im Unternehmen stattfinden, zu dokumentieren. Man muss nachvollziehen können, welche Mitarbeiter geschult wurden, welche Abteilungen, wie regelmäßig und häufig solche Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden, weil die schönste Maßnahme ist wenig wert, wenn man sie dann nicht beweisen kann.
Ein besonders kritischer Aspekt bei den organisatorischen Maßnahmen ist das Offboarding, also das Ausscheiden von Dienstnehmern. Im Zusammenhang mit dem Offboarding gibt es einige Dinge, die man beachten sollte, weil gerade hier der Dienstnehmer ausscheidet und Geschäftsgeheimnisse im Ernstfall mitnehmen könnte und man auch das wieder nachweisen können möchte. Insbesondere sollte man darauf achten, dass Informationen und Daten sowie Passwörter oder allenfalls ausgedruckte Kundenlisten zurückgegeben werden, genauso wie dies bei anderen physischen Gegenständen der Fall ist. Man denkt beim Offboarding regelmäßig an das Dienstauto, an Schlüssel, aber Geschäftsgeheimnisse werden oft außer Acht gelassen. Auch hier sollte dokumentiert werden, was übergeben wurde, was gelöscht wurde, was nicht gelöscht wurde. Und hier gibt es auch eine gute Möglichkeit, das Erfahrungswissen des Dienstnehmers abzugrenzen von Geschäftsgeheimnissen, an welchen er möglicherweise mitgewirkt hat oder welche ihm möglicherweise offengelegt wurden im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Beim Offboarding kann man auch ein Nutzungs- und Weitergabeverbot für Geschäftsgeheimnisse vereinbaren, wenn das noch tunlich ist. Die dritte und letzte Säule angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist jene der technischen Maßnahmen. Da können wir uns kurz halten. Man muss insbesondere auf IT-Sicherheit achten, Passwortschutz, Logging von Zugriffen auf Datenbanken, der Einsatz von KI-Tools. Das sind alles Bereiche, die reguliert werden müssen. Wenn man sich hier an EU-Vorschriften wie DORA, NIS 2 oder dem Cyber Resilience Act orientiert, ist man gut beraten. Man sollte aber auch den Schutz physischer Informationen nicht vergessen. Etwa Planzeichnungen, die räumliche Abtrennung von HR und IT, wie schon erwähnt, und die Verwahrung von Dokumenten, die Geschäftsgeheimnisse beinhalten.
Die juristische Praxis lebt immer von Gerichtsentscheidungen. Und wir haben schon angekündigt, dass vor kurzem der Oberste Gerichtshof eine wichtige Entscheidung zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen erlassen hat. Aus dieser Entscheidung können wir einige wichtige Learnings mitnehmen, die über diesen konkreten Anlassfall hinaus von Unternehmen berücksichtigt werden sollten. Was ist da konkret passiert? Eine Mitarbeiterin ist aus einem Unternehmen ausgeschieden, soweit so normal, das passiert jeden Tag. Allerdings hat sie dann noch ein paar Monate nach dem Ausscheiden mit ihren alten Login-Daten auf eine Datenbank des früheren Arbeitgebers zugegriffen und hatte damit zumindest theoretisch die Möglichkeit, vertrauliche Daten einzusehen, diese auch herunterzuladen und zu kopieren. Vor Gericht wurde dann entschieden, ob hier eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vorlag. Der Oberste Gerichtshof hat dies verneint. Und zwar lag nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs kein Geschäftsgeheimnis vor, weil der frühere Arbeitgeber beim Ausscheiden der Mitarbeiterin verabsäumt hatte, die Login-Daten zurückzusetzen. Dies wäre eine einfache, aber sehr wirkungsvolle technische Maßnahme gewesen. Das wurde verabsäumt und deshalb lagen eben nach Ansicht des Gerichts keine angemessenen Schutzmaßnahmen vor. Das alleine ist vielleicht noch nicht so überraschend, damit könnte man rechnen. Was aber weniger vorhersehbar war, ist, dass selbst vertragliche Schutzmaßnahmen, die unbestrittenermaßen bestanden hatten, alleine nicht ausgereicht haben, um ein Geschäftsgeheimnis zu begründen. Der Oberste Gerichtshof ging sogar so weit, zu fordern, dass ein Unternehmen beim Ausscheiden der Mitarbeiterin diese an die bestehenden Geheimhaltungsklauseln in den Verträgen erinnern muss. Dies wurde verabsäumt im konkreten Fall oder konnte zumindest nicht nachgewiesen werden. Und deshalb wurde ein Schutz grundsätzlich verneint. Auch wenn das ein ganz spezieller Einzelfall war, so zeigt es doch, dass der Oberste Gerichtshof als höchste und letzte Instanz in diesen Fällen relativ hohe Anforderungen an Schutzmaßnahmen stellt. Man darf sich hier also nicht mit Basics wie ganz simplem Passwortschutz begnügen oder vage gehaltenen vertraglichen Maßnahmen, sondern die Unternehmen sind hier schon gefordert, ein bisschen Zeit und auch Mühe in den Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse zu investieren. Und gerade die HR-Abteilungen sind hier, glaube ich, gefordert, ihre Offboarding-Prozesse kritisch zu hinterfragen, ob sie diesen vom Gericht hier festgehaltenen Anforderungen auch tatsächlich genügen.
Damit wissen wir, was für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen vonnöten ist. Wann aber liegt eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vor? Der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses ist rechtswidrig, wenn er durch unbefugte Erlangung erfolgt. Das ist zum Beispiel der Zugang oder die Aneignung von Dokumenten oder von Materialien, aber auch jedes sonstiges unseriöse Verhalten. Unseriöses Verhalten ist zum Beispiel das Herauslocken oder Social Engineering. Man könnte sich darunter vielleicht vorstellen, dass ein Geschäftspartner sagt, wir brauchen hier eh kein NDA, du kannst mir die Information auch ruhig ohne gesonderte Geheimhaltungsverpflichtung offenlegen. Die Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses ist dann rechtswidrig, wenn das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erworben wurde oder aber wenn die Nutzung gegen ein NDA, gegen einen Vertrag oder eine sonstige Geheimhaltungsverpflichtung verstoßen würde. Auch wenn ein Dritter ein Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erworben hat, ich das weiß oder mir das bekannt sein müsste, dann verletze auch ich selbst das Geschäftsgeheimnis, wenn ich es selbst erwerbe, nutze oder offenlege. Die rechtswidrige Handlung des Dritten schlägt sich dann auf mich als weiteren Nutzer quasi durch.
Einmal möchte ich jetzt noch auf die schon erwähnte Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zurückkommen. Im dortigen Fall lagen ja vertragliche Geheimnisschutzklauseln vor. Das hat dem Kläger aber auch nicht geholfen. Warum? Es ging nämlich hier nicht um die Frage, ob das Geschäftsgeheimnis verletzt wird durch Übertretung eines NDA, eines Non-Disclosure Agreements, sondern schon eine Stufe vorher in der juristischen Prüfung hat der Oberste Gerichtshof den Schutz verneint, weil angemessene Schutzmaßnahmen sind ein Tatbestandselement für das Existieren von Geschäftsgeheimnissen selbst. Also die unzureichenden Schutzmaßnahmen, die haben dazu geführt, dass gar kein Geschäftsgeheimnis vorlag und dann konnte natürlich auch kein Geschäftsgeheimnis verletzt werden. Für mich zeigt dieser Fall daher, wie wichtig die Schutzmaßnahmen sind und auch deren Dokumentation, weil ohne solche Maßnahmen ein Schutz und eine Verletzung und Ansprüche schon von vornherein ausgeschlossen sind.
Wer seine Geschäftsgeheimnisse also effektiv schützen möchte, muss sich zumindest Folgendes überlegen. Welche Informationen möchte ich schützen? Das ist für die Erkennbarkeit wichtig. Worin besteht der Wert dieser Informationen und wie kann ich ihn einem Richter darstellen? Wie schütze ich diese Informationen? Das ist eben wichtig für die Schutzmaßnahmen. Und wie dokumentiere ich diese Schutzmaßnahmen, um für ein allfälliges Gerichtsverfahren, wo ich die Verletzung geltend machen möchte, Beweise zu haben?
Allen, die sich für unseren heutigen Podcast interessiert haben, möchten wir ganz herzlich danken und uns jetzt verabschieden.
Vielen Dank fürs Zuhören.